Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Dominik Schottner.
Schön, dass ihr dabei seid. Kinder kriegen die Leute immer, hat angeblich der erste Kanzler der Bundesrepublik Deutschland gesagt. Konrad Adenauer hat vielleicht auch eine ganze Zeit lang gegolten. Inzwischen ist es aber nicht mehr so. Und überhaupt so easy peasy war das noch nie. Und dazu kommt, manche wollen ja auch vielleicht gar keine Kinder. Und manche haben welche, wollten aber eigentlich nie welche. Und wieder andere hätten gerne welche, können aber aus unterschiedlichen Gründen keine bekommen. Für diese letzte Gruppe wächst aber immerhin die Zahl der Möglichkeiten. Und zwei davon wollen wir uns in diesem Ab21-Podcast mal genauer anschauen. Schön, dass ihr dabei seid. Die zwei Methoden sind Social Freezing, also Eizellen einfrieren lassen, und Pflegeelternschaft. Eltern auf eine bestimmte Zeit sein, eine bestimmte begrenzte Zeit sein. Tobias Wilhelm ist zum Beispiel Pflegevater seit 4 Jahren und wird uns erklären, wie sich das anfühlt, wenn man weiß, dass die leiblichen Eltern das Kind jederzeit zurückfordern können sozusagen, und wenn man weiß, dass das Ganze auch womöglich zeitlich insgesamt begrenzt ist, selbst wenn die Eltern es nicht zurückfordern. Das hören wir gleich. Starten wollen wir aber mit meiner Kollegin Christina Fee Möbus. Die war frisch getrennt, aber ihr Kinderwunsch, der war immer noch aktuell, und hat sie sich gefragt, was mache ich denn da jetzt? Ist losgegangen, hat recherchiert, und dann sind so Begriffe aufgekommen wie eben Social Freezing oder Co-Parenting oder natürlich auch Pflegeelternschaft und Adoption. Aus der Recherche hat Christina einen Podcast gemacht für die ARD. Shop Your Baby heißt der. Und über den und über die Erkenntnisse möchte ich jetzt mit dir sprechen. Hi Christina.
Hallo.
In aller Regel muss man einen Kinderwunsch in unserer Gesellschaft nicht erklären, weil die allermeisten Menschen den für irgendwie gesetzt halten. Mhm. Tu's trotzdem. Warum willst du Kinder?
Ich verbinde damit auch schöne Zeiten, ne? Also mich erinnert das wahrscheinlich auch ein Stück weit an früher als Kind. Da hat man schön auf dem Spielplatz Zeit verbracht. Man hatte eine gute Zeit im Urlaub mit den Eltern. Ich verbinde damit einfach Familienleben, Geborgenheit, eine gewisse Wärme. Und ich möchte das gern weitergeben. Ich kann mir vorstellen, das macht Spaß, so ein Job als Mutter. Mhm. Und deswegen dachte ich, okay, ich hätte gerne Kinder. Und ich muss zugeben, vor den Recherchen zu dem Podcast Drop Your Baby habe ich gar nicht den Kinderwunsch groß hinterfragt, ne? Also es wird einem in der Gesellschaft ja auch sehr viel vorgelebt, dass es ganz normal ist, dass man, insbesondere als Frau, ne, dass man ja ab irgendeinem gewissen Alter einen Partner hat und den heiratet man dann und dann bekommt man irgendwann ein Kind.
Mhm. So. Und auch im Jahr 2022.
Absolut,
noch.
Absolut. Mhm. Also ich hatte selbst die Situation, dass ich irgendwann dann auf die Arbeit gegangen bin und ich war gerade frisch getrennt, mir ging es richtig schlimm schlecht. Und dann kam die Frage von einer Kollegin, na, wann ist es denn endlich bei euch soweit? Und diese Frage kommt immer wieder und immer wieder an den verschiedensten Stellen, auch bei Familienfeiern, Geburtstagen, wo auch immer. Und deswegen, es gilt als Normalität, dass man irgendwie ein Kind haben möchte und auch irgendwann ein Kind im Idealfall kriegt. Mhm. Und da hatte ich dann so das Gefühl, jo, das könnte man vielleicht auch mal in Frage stellen, ein Stück weit.
Okay, aber du hast dann für dich ja die Frage doch weiter aufgeworfen, hast mhm. gesagt, ich möchte das eigentlich auch gerne, oder ich möchte mir, kommen wir ja gleich noch drauf, die Möglichkeit dafür ein Stück weit offen halten, mhm. und hast dann angefangen zu recherchieren. Wo bist du dann gelandet oder wo hast du angefangen zu recherchieren?
Also angefangen zu recherchieren habe ich ganz klassisch in der Kinderwunschklinik. Das ist wahrscheinlich einer der ersten Anlaufstationen, wenn einem die Idee kommt, ich möchte jetzt ein Kind haben. Und dann bin ich nach Hamburg gefahren und habe mich da mal durchchecken lassen und habe gesagt, so, ich möchte grundsätzlich gerne Kinder und wie fruchtbar bin ich eigentlich? Das war auch ein bisschen absurd, sich da in so eine Kinderwunschklinik zu begeben.
Warum?
Ja, ich weiß nicht. Also ich gehe da rein und es sieht aus wie eine ganz normale Klinik, ganz normale Praxis. Und dann sitzen da Leute wie du und ich. Da sitzen Paare, da sitzen Männer, da sitzen Frauen. Und ich wusste, diese Menschen beschäftigt das gleiche Thema wie mich. Und irgendwas scheint ja nicht zu funktionieren. Und das hat mir einerseits so ein Gefühl gegeben von, puh, also sind wir jetzt alle krank, weil wir in so einer Klinik sitzen, weil wir behandelt werden wollen. Und auf der anderen Seite dachte ich, war das auch so ein verbindendes Element, so wow, auch andere Menschen beschäftigen sich mit dem Thema, mhm. und das funktioniert bei denen eben nicht gleich auf Knopfdruck ein Kind zu bekommen, aus welchen Gründen auch immer.
Ich habe selber mal so eine Klinik von innen gesehen und fand es erstaunlich, welcher Querschnitt durch die Gesellschaft da saß. Also wirklich Menschen jeglichen Hintergrunds, und aber auch gleichzeitig war da so eine große Freude oder Erwartungshaltung da, aber auch gleichzeitig eine große Trauer, weil es vielleicht gerade nicht funktioniert hat. Hast du das auch so wahrgenommen?
Absolut. Das ist ja ein Spiel mit der Hoffnung. Man denkt, man könnte jetzt irgendwie die Natur austricksen. Also kann ich mit Hilfe der Wissenschaft doch ein Kind bekommen, obwohl es vielleicht auf natürlichem Wege gerade nicht passt oder ich gerade auch gar keinen passenden Partner an meiner Seite habe. Und ich habe dann in dieser Kinderwunschklinik auch ein bisschen hinter die Kulissen gucken dürfen und stand dann da auf einmal in dem Labor von dieser Kinderwunschklinik. Und da waren da so riesige, kniehohe Container. Und in denen drin sind dann zum Beispiel eingefrorene Eizellen. Die werden auf etwa 200 Grad Celsius runtergekühlt. Kryokonservierung nennt man das. Die werden so schockgefrostet, dass sie Jahre beziehungsweise eigentlich auch Jahrzehnte ja so benutzt werden könnten. Mhm. Und das hat ja was total Science-Fiction-artiges. Und dann ist es auch ganz normal, dass Menschen sagen, ich könnte das ja auch probieren und ich könnte es schaffen, mir meinen Kinderwunsch zumindest mit gewissen finanziellen Ressourcen im Hintergrund noch erfüllen.
Und du hast dich genau auch dafür entschieden, zumindest Eizellen einfrieren zu lassen?
Mhm.
Beschreib mal, was ist dafür notwendig?
Also zum Eizellen einfrieren braucht es erstmal diesen Fruchtbarkeitscheck, ne? Also tatsächlich habe ich dann Blut abgenommen bekommen, die Eierstöcke gecheckt bekommen, etc. pp. Und ich fühlte mich dann ein bisschen wie bei so einer Prüfung, bei so einer Abiturprüfung, so werde ich den Test bestehen oder nicht. Dann Good News meinerseits, der Arzt sagte dann, hey, du bist grundsätzlich fruchtbar genug, möchte ich es mal nennen, dass Eizellentnahme bei dir auch möglich ist. Und dann geht man so ein Prozedere durch. Ne? Ich musste dann Hormone nehmen, 2 Wochen lang. Und durch diese Hormone wachsen dann mehr Eizellen als normal in deinem Körper heran. Und mit einem kleinen Eingriff, unter Narkose auch, werden dir diese Eizellen dann entnommen und in diese besagte Tiefkühle, also gesteckt, also kryokonserviert.
Mhm. Das klingt ein bisschen körperlich anstrengend.
Ist es grundsätzlich schon. Was mich mehr beschäftigt hat, war tatsächlich dieser emotionale Druck, der daraus entsteht, ne? Den man sich ja selber auch bizarrerweise setzt.
Ja.
Wie viele Eizellen kommen raus? Bin ich fruchtbar genug? Kann ich das packen? Und selbst wenn ich diese Eizellen dann eingefroren habe, werde ich sie irgendwann abrufen überhaupt? Mhm. Ne? Also diese ganzen Fragen, die drumherum dann aufploppen, die haben mich dann mehr beschäftigt.
Ja. Wieso hast du dich für diese Methode entschieden und nicht zum Beispiel für Pflegeelternschaft, Pflegemutterschaft, Adoption vielleicht oder auch Co-Parenting?
Das eine schließt ja das andere nicht aus.
Also das ist richtig.
Ja, also jetzt erstmal habe ich gesagt, ich möchte mich absichern. Ich möchte diesen Druck von mir nehmen, dass ich jetzt sofort ein Kind haben muss, weil bei mir diese ominöse biologische Uhr tickt. Ich 37 Jahre alt bin. Und wenn ich mich jetzt nicht spute und einen Partner an meiner Seite habe, ich dann eventuell gar keine Chance mehr habe, ein eigenes Kind zu bekommen. Und deswegen dachte ich, ich probiere das jetzt, ich ziehe das jetzt durch und ich möchte mich etwas ein Stück weit unabhängig machen, auch von diesem sozialen Druck, dass ich irgendwie einen Typen brauche und eben dem Gesellschaft oder den biologischen Druck, dass ich jetzt sofort loslegen müsste, um die Wahrscheinlichkeit noch zu erhöhen, dass das überhaupt funktioniert mit dem Kinderwunsch.
Und ist das für dich eine Option, dann auch zu einer Samenbank zum Beispiel zu gehen und dir da dann entsprechend einen Spender auszusuchen, mit dem du dann ein Kind hast, in Anführungsstrichen?
Ich persönlich kann es mir nicht vorstellen, zu einer Samenbank zu fahren, weil ich gerne möchte, dass ein Kind zumindest die Option hat, den eigenen Vater dann doch nochmal kennenzulernen. Und bei einer Samenbank geht das dann, wenn dann erst ab einem Erwachsenenalter unter Umständen. Und ich habe auch, wer für den Podcast Shop Your Baby auch mit einer Frau gesprochen, die durch eine Samenspende gezeugt wurde. Und sie hat eben auch erzählt, dass sie das Thema, wer ist mein biologischer Vater, dass sie das immer begleitet hat, dass sie das nie losgelassen hat und dass sie heute noch nach den Spuren sucht des eigenen Vaters und versucht, den ausfindig zu machen. Kurzum, ich persönlich kann mir nicht vorstellen, einfach zu einer Samenbank zu fahren. Mhm. Was ich mir viel mehr vorstellen kann, ist aber zu sagen, hey, ich könnte ja Freunde fragen, ob sie gegebenenfalls mit mir eine Familie gründen möchten.
Also Co-Parenting.
Ja, Co-Parenting zu machen oder einen Kumpel zu fragen, ob er mir Samen spendet. Ne? Mhm. Das hat so den charmanten Vorteil, dass man wirklich genau weiß,
was
von wem das kommt.
So halbwegs, ne?
Was einen vielleicht erwarten könnte, genau. Ja, und das habe ich wirklich durch diese ganzen Recherchen nochmal vor Augen geführt bekommen. Familie heißt nicht Mama, Papa, Kind. Also es braucht immer mehrere Menschen, um ein Kind großzuziehen. Und es braucht eine Community, die mit dir zusammenarbeitet, die dich unterstützt im Zweifel, wenn dein Kind krank ist oder wenn du krank geworden bist, wenn du viel Arbeit hast. Also eine Familie besteht ja irgendwie so in unserer modernen Vorstellung oft einfach so aus 3-4 Menschen und das ist gar nicht realistisch, dass man das ganz alleine wuppen kann. Und mit Freundinnen und Freunden, die kenne ich schon seit Jahren, seit Jahrzehnten vielleicht sogar, die sind mir ans Herz gewachsen. Da habe ich nicht das Gefühl, dass die von einem Tag auf den anderen auf einmal weg wären. Und das fand ich schon extrem charmant zu sagen, ich mache Co-Parenting dann einfach mit denen.
Sagt Christina Fee Möbus, Kollegin von Radio Bremen, hat sich für Social Freezing entschieden, also dafür Eizellen einzufrieren, damit sie gegebenenfalls in der Zukunft darauf zurückgreifen kann und dann vielleicht ein Kind aus diesen Eizellen entsteht mit der entsprechenden Samenspende. Ich danke dir, Christina.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova.
Ein eigenes Kind haben ist für einige Menschen aus ganz unterschiedlichen Gründen ja nicht möglich, das zu beheben. Dafür gibt es aber auch Wege. Man könnte zum Beispiel ein Kind adoptieren. Das ist aber mit unter anderem sehr viel Aufwand, organisatorischem Aufwand, zeitlichem Aufwand und zum Teil auch finanziellem Aufwand verbunden. Ein anderer Weg, der auch ein Stück weit, sage ich ganz betont, ein Stück weit etwas unverbindlicher ist, ist Pflegeeltern zu werden. Menschen, die Kindern ein Zuhause geben, die aus unterschiedlichen Gründen nicht in ihrer Herkunftsfamilie bleiben können, das sind Pflegeeltern. Aber wie fühlt sich das an, dieses Elternsein auf Zeit? Darüber möchte ich sprechen mit Tobias Wilhelm. Er ist seit 4 Jahren selber Pflegevater und hat über dieses Thema ein Buch geschrieben, das bald erscheint. Hallo Tobias.
Hallo.
Wie bist du, wie seid ihr auf die Idee gekommen, ein Pflegekind aufzunehmen?
Genau, also wie ja schon angedeutet, sind die Motivationen ja doch unterschiedlicher, als man denkt. Also das Klassische ist so der unerfüllte Kinderwunsch, was jetzt auch in meinem Fall zutreffend ist. Und ansonsten gibt es auch Eltern, die haben schon leibliche Kinder, haben aber noch Platz im Haus und wollen noch mehr Liebe geben. Oder es gibt auch die Verwandtenpflege, das sind dann zum Beispiel Großeltern, die ihre Enkelkinder aufnehmen.
Mhm. Dann erklär doch mal für alle, die beim Wort Pflege, Eltern, Pflege, Familie, Pflege, Kinder irgendwie ein Fragezeichen über dem Kopf haben.
Ja, also es gibt da verschiedene Modelle. Das, was du angedeutet hast, also auf Zeit ist dann eher die Bereitschaftspflege oder Kurzzeitpflege. Das, was wir machen, ist ein auf Langfristigkeit angelegtes Pflegeverhältnis, die sogenannte Langzeitpflege. Da ist eben so das Agreement, dass man das Kind eigentlich bis zum 18. Lebensjahr bei sich hat, in einer familienähnlichen Konstellation. Also die Pflegeeltern sind dann eben so die wichtigsten Bezugspersonen des Kindes und gestalten so den Alltag und das Zusammenleben.
Mhm. Und gibt es da so einen Auswahlprozess oder so eine Art Bewerbungsphase? Wie läuft das ab? Wo bewirbt man sich zum Beispiel?
Das ist in der Regel das örtliche Jugendamt. Manchmal lagern die Jugendämter diesen Bewerbungsprozess, Überprüfungsprozess an sogenannte Träger der Freien Kinder- und Jugendhilfe aus. Das war jetzt auch in meinem Fall so. Das ist dann eben so ein Familienzentrum, wo man Gespräche hat mit einer Sozialarbeiterin oder einem Sozialarbeiter. Mhm. In anderen Fällen ist das eben das Jugendamt und dann wird man eben überprüft, ob
Was
man
heißt
eben
das?
Ja, also erstmal sind die Zugangsbeschränkungen, sage ich mal, so die äußeren sind recht gering. Also es können queere Paare, können Pflegeeltern werden, Einzelpersonen, Leute mit nicht deutscher Staatsbürgerschaft auch. Also das ist genau im Gegensatz zu einer Adoption, glaube ich, ein bisschen breiter aufgestellt, wer das erstmal alles machen kann. Und dann wird eben in Gesprächen ja quasi individuell überprüft, ob man in Frage kommt. Also das heißt, Man erzählt ein bisschen über die Motivation, warum man denn ein Pflegekind aufnehmen will, legt so ein bisschen die eigene Lebensgeschichte dar. Und nicht zuletzt lernt man in diesem Prozess auch, sich selbst realistisch einzuschätzen. Also jedes Kind ist natürlich anders und bringt auch, sage ich mal, einen unterschiedlich schweren oder leichten Rucksack mit, was so die Vorgeschichte angeht. Und da ist es eben wichtig, dass Pflegeeltern sich da realistisch einschätzen und überlegen und da auch ehrlich mit sich sind, ob sie sich zum Beispiel die Aufnahme eines mehrfach behinderten Kindes vorstellen können oder ob sie sich die Aufnahme eines schwer traumatisierten Kindes vorstellen können. Da füllt man dann wirklich, das glauben immer viele nicht, aber so einen Fragebogen aus. Und ich finde es auch tatsächlich gut, dass das so ist, weil da kreuzt man dann wirklich an, was man sich vorstellen kann und hat auch eben Zeit, das Ganze in Ruhe zu machen.
Aber bis zu dem Zeitpunkt wisst ihr ja noch überhaupt nicht, welches Kind bei euch dann untergebracht wird. Wann weiß man das denn?
Der Prozess wird irgendwann abgeschlossen und wenn man als geeignet angesehen wird, dann meldet sich eben das Jugendamt mit Vorschlägen. Also da wird man angerufen oder bekommt eine Mail. Wir hätten hier ein Kind, das ist so und so alt. So und so sind ungefähr die bisherigen Lebensumstände. Und dann ist eben der Prozess unterschiedlich. Also wenn die Eltern greifbar sind und auch eine Bereitschaft zur Mitarbeit haben, dann lernt man tatsächlich als erstes die Eltern kennen und nicht das Kind und schaut erstmal, ob man sich da eine langfristige Kooperation vorstellen kann. Und danach lernt man dann das Kind kennen, wenn quasi alle Parteien sagen, ja, passt halbwegs.
Und wie war das für euch, von jetzt auf gleich, ja dann doch ein Kleinkind oder ein Baby eben zu haben?
Ja, also das war in unserem Fall, war das ein Kleinkind und genau, also ich hatte die Elternzeit genommen und das war schon speziell, weil also bei so einem Baby, da gehen dann natürlich auch die Leute außen davon aus, okay, das ist das eigene Baby, auch wenn es vielleicht gar nicht der Fall ist. Mhm. Ja, jetzt mit so einem anderthalbjährigen Kind, ja, herausfordernd natürlich.
Also so eine Vaterschaft oder eine Elternschaft generell überfordert ja viele bei leiblichen Eltern einfach, weil so krasse Emotionen, so Gefühle, so Hormone freigesetzt werden, die man vorher irgendwie nicht kannte. Eben aufgrund der körperlichen Nähe. Das fehlt ja vielleicht bei einem Pflegekind, stelle ich mir vor. Oder ist es anders? Kannst du das beschreiben?
Es ist natürlich ein Kennenlernprozess, der so nach und nach Fahrt aufnimmt. Und vor allen Dingen sind halt, ich glaube, viele Pflegekinder auch erstmal sehr angepasst und irgendwie gucken halt, ja, wie sind denn diese Pflegeeltern überhaupt drauf? Wie sind denn hier die Regeln? Was wird hier von mir erwartet? Und erst wenn sie so ein Grundvertrauen gefasst haben, sind sie dann auch in der Lage, quasi ihre Persönlichkeit überhaupt zu zeigen oder auch mal zu sagen, wenn ihnen was nicht passt. Oder auch ihre tiefsitzenden Schmerzen oder so, also seelische Schmerzen, rauszulassen. Also das ist schon was ganz anderes, würde ich sagen. Aber also in meinem Fall muss ich sagen, dass ich recht schnell so eine starke Bindung auch gespürt habe und mich auch schon sehr schnell eigentlich als Vater gefühlt habe.
Das heißt, wenn du über ihn sprichst, sagst du, es ist mein Sohn?
Ja, auf jeden Fall.
Und sagt er auch Papa zu dir? Entschuldige, wenn ich das noch ergänze. Sagt er auch Papa zu dir?
Ja. Ja, genau.
Warum ist das Kind eigentlich bei euch jetzt? Was war der Auslöser, dass die Herkunftsfamilie gesagt hat, wir können das nicht oder wollen das nicht?
Ja, da muss ich leider die Persönlichkeitsrechte der Familie und auch des Kindes schützen. Also das kann ich nicht beantworten.
Genau. Was würdest du sagen, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, oh, das ist für mich interessant, weil ich aus unterschiedlichen Gründen keine leiblichen Kinder haben kann, will oder werde? Was ist so das Wichtigste, was man sich vorher überlegen und fragen sollte?
Also ich glaube, man sollte sich klar sein, dass das so ein, es ist ein Konstrukt, ja, also da sind viele Parteien sind beteiligt, also Pflegeeltern, Jugendamt, meistens eben eine Herkunftsfamilie, manchmal noch ein Vormund oder eine Vormündin. Also das ist erstmal so die Ausgangslage und natürlich ist das anders, als wenn ich ein leibliches Kind habe und nur ich alleine kann alles entscheiden, habe die elterliche Sorge inne und so weiter. Also das ist natürlich auch manchmal irgendwie herausfordernd, weil man Kompromisse finden muss oder es mal einen Konflikt gibt und so. Also ich glaube, darüber muss man sich bewusst sein, dass es ist eben nicht das eigene Kind so. Kann sich trotzdem so anfühlen. In meinem Fall tut es das auch, aber man muss eben noch mehr mitdenken und da mehr Sachen auf dem Schirm haben.
Weil es sein kann, dass die Herkunftsfamilie irgendwann sagt, wir möchten jetzt doch wieder das Kind bei uns haben. Das ist durchaus im Bereich des Möglichen.
Dass sie das sagen, ist auf jeden Fall im Bereich des Möglichen, sofern sie denn präsent sind. Also es gibt auch Herkunftseltern, die eben nach der Geburt das Weite suchen und quasi gar nicht greifbar sind oder so. Aber genau, wenn die Eltern vorhanden sind und vielleicht auch noch eine Bindung zu dem Kind haben, dann ist das möglich. Aber ja, also das entscheidet dann im Zweifel eben das Familiengericht, wenn man als Pflegeeltern den Eindruck hat, eine Rückführung wäre nicht dem Kindeswohl dienlich. Dann kann man sich dagegen wehren und dann gibt es eben ein Verfahren vom Familiengericht. Aber was ich jetzt meine, war jetzt gar nicht unbedingt dieser Worst Case, sondern ja, es sind halt, keine Ahnung, vielleicht haben die Herkunftseltern eine andere Religion oder kommen aus einer anderen Kultur, vielleicht haben sie andere Vorstellungen von Kindererziehung, vielleicht erwischt man beim Jugendamt eine nicht unbedingt kompetente Fachkraft. Also das sind so verschiedene Konfliktquellen, die es da geben kann, aber es kann auch gut laufen, so.
Sagt Tobias Wilhelm, seit 4 Jahren Pflegevater und hat ein Buch darüber geschrieben. Sowas wie Dein Papa lebe mit Pflegekind erscheint Anfang April. Danke dir, Tobias.
Danke auch.
So, und wie sieht's aus bei euch mit dem Kinderwunsch? Seid ihr schon soweit? Habt ihr vielleicht gar keinen Bock? Wenn ihr Bock habt, es aber aus irgendwelchen Gründen nicht klappt, wie geht ihr das an? Welche Lösung habt ihr euch überlegt? Schreibt uns doch mail@deutschlandfunknova.de oder eine Text- oder Sprachnachricht per WhatsApp 0160 9136 0852 und auch bei Insta könnt ihr uns bei den DMs natürlich schreiben. Ich bin Dominik Schottner, vielen Dank fürs Interesse. Bleibt gesund und geschmeidig. Ciao.
Deutschlandfunk Nova ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova ab 21.